Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Saudi-Arabien, das ist ein Land, das nicht unbedingt ganz oben auf der Liste der beliebtesten Reiseziele steht. Das könnte sich aber bald ändern. Das Land will sich öffnen, und zwar in jeder Hinsicht und ganz besonders mit Blick auf die Frauen. Und das betrifft nicht nur das Autofahren, das ja seit über einem Jahr für Frauen erlaubt ist. Die Bilder damals von saudischen Frauen hinter dem Steuer gingen um die Welt. Meine Kollegin Anne-Françoise Weber war gerade in Saudi-Arabien. Wir werden gleich einen längeren Beitrag von ihr hören über all die Veränderungen, die Frauen dort gerade erleben. Aber zuerst einmal bin ich neugierig darauf, wie die Reise überhaupt verlief. Deshalb habe ich sie gebeten, ins Studio zu kommen. Anne-Françoise, das Erste, was ich mich vor so einer Reise fragen würde, wäre, was ziehe ich an? Was hatten Sie im Koffer?
Ziemlich viel, weil ich mir diese Frage natürlich auch gestellt habe. Das Wichtigste war aber, dass ich zwei schwarze Abayas dabei hatte, also so schwarze Umhänge und auch schwarze Kopftücher. Das eine auch schon im Handgepäck, weil ich mich im Flugzeug dann umgezogen habe und eben also diese schwarze Abaya angelegt habe. Das habe ich aber dann im Laufe der Zeit geändert, weil ich eben verstanden habe, dass ich als Ausländerin mich dem gar nicht unbedingt unterwerfen muss. Das hat sich geändert in letzter Zeit. Ich konnte dann ohne Kopftuch rumlaufen und auch einfach nur mit knielangen Jacken oder Blusen und hatte also nicht mehr die schwarze Abaya an.
Also das heißt, das sieht man auch im Alltag, solche Frauen, die dann Ausländerinnen sind.
Ausländerinnen vor allem. Für Saudi-Araberinnen ist es eben so ein bisschen unklar, wie viel die ablegen können oder wie sehr sie die Abaya doch noch tragen sollten. Aber auf jeden Fall sieht man mittlerweile auch Abayas in ganz unterschiedlichen Farben.
Und jetzt dürfen ja saudische Frauen Auto fahren seit einem Jahr. Haben Sie sich jetzt auch mit einem Mietwagen vorwärts bewegt?
Das war mir ehrlich gesagt zu anstrengend in diesen großen Städten. Es gibt da Uber, es gibt natürlich auch Taxis und es gibt eine lokale Variante von Uber und das funktioniert super und es ist auch wirklich kein Problem, als Frau dann zu einem Mann ins Auto zu steigen. Das hatte ich mich vorher auch gefragt, aber das ist total normal und das sind die ja auch gewöhnt, weil eben früher die Frauen überhaupt nicht selbst am Steuer sitzen konnten.
Und sieht man jetzt viele Frauen am Steuer?
Ehrlich gesagt erinnere ich mich nur einmal gesehen zu haben, wie eine Frau aus dem Auto ausstieg. Aber sehr viele Frauen haben mir eben gesagt, dass sie selbst Auto fahren. Ich war aber eben mit diesen Taxis unterwegs und da sind dann doch noch die Männer am Steuer.
Und wie war jetzt eigentlich so die Arbeit? Also es ist ja bekannt, dass man sich mit dem Königshaus in Saudi-Arabien nicht unbedingt anlegen sollte. Sie waren jetzt als Journalistin dort, auch mit dem Visum. Wurden Sie überwacht?
Das weiß man natürlich immer nicht so genau. Also beim Kauf der SIM-Karte muss man schon seinen Pass vorlegen. Also das heißt, die lokale Telefonnummer kann gut sein, dass die überwacht wurde. Ich hatte auch in Riad, also in der Hauptstadt, eine Begleiterin vom königlichen Hof, die auch viele interessante Termine für mich arrangiert hat, die aber nicht gefragt hat, wo ich denn sonst hingehe. Also ich habe manchmal gesagt, ich habe jetzt noch einen Termin. Da gab es keine Frage dazu, wen ich da treffe. Sie hat mich jedenfalls also nicht rund um die Uhr überwacht. Ob das andere Menschen getan haben, weiß ich nicht. Ich habe aber eigentlich nicht den Eindruck, dass mir jetzt jemand ständig gefolgt wäre.
Sie sprechen Arabisch, Sie können sich verständigen. Hatten Sie jetzt den Eindruck, dass die Menschen offen Ihnen gegenüber waren? Oder sagt man eher doch so, was schicklich ist und was sich gehört und was auch ungefährlich ist?
Also die Menschen waren auf jeden Fall erstmal sehr offen und freundlich, auch wenn ich jemanden auf der Straße angesprochen habe. Also da gab es kein Misstrauen. Aber klar ist, dass die jetzt da nicht ihre ganzen politischen Ansichten mal eben vor einer fremden Journalistin ausbreiten werden. Es gab auch manche, die entweder nicht mit ihrem Namen zitiert werden wollten oder überhaupt nicht aufgenommen werden wollten. Also da gab es schon eine gewisse Zurückhaltung. Und je intimer der Rahmen war oder je eher ich eben über gemeinsame Bekannte eingeführt wurde oder so, desto offener haben sich Menschen geäußert. Aber alle blieben vorsichtig, weil sie genau wissen, dass es riskant ist.
Danke erstmal an Françoise Weber für diese Eindrücke und wir hören jetzt gleich, was Sie in diversen Fraueneinrichtungen erlebt haben und von was Frauen in Saudi-Arabien träumen.
Ein Besuch an der Princess Noura University in Riad. Der riesige Campus liegt nicht weit vom Flughafen entfernt. Eine eigene Bahn verbindet die verschiedenen Gebäude miteinander. 39.000 Studentinnen gibt es hier. Es ist die größte Frauenuniversität der Welt. Am Eingang zum Hauptgebäude kontrollieren zwei ausländisch aussehende Frauen in Uniform alle Handtaschen. Die Besucherinnen müssen durch einen Metalldetektor laufen. Dahinter das Schild No Man Allowed. Hier sind Frauen unter sich. Viele ziehen direkt ihr Kopftuch ab. Die lange schwarze Abaya tragen sie meist offen über ihren Kleidern. In einem hellen, offenen Raum, an dessen Wänden die aktuellen Börsenkurse über eine Leinwand flimmern, warten ein paar Studentinnen und Dozentinnen auf mich. Sie alle gehören zum Business College der Universität. Hala Al-Khalaf ist an der Universität unter anderem für internationale Beziehungen zuständig. Sie erklärt:
Unlike other female universities, it is completely led by women.
Anders als andere Frauenuniversitäten wird diese hier auch von Frauen geführt. Unsere Rektorin ist eine Frau, alle Dekaninnen, die meisten stellvertretenden Rektoren und alle unsere Studentinnen. Das ist Frauenempowerment im besten Sinne.
Und die Studentinnen fühlen sich stark, wie sich in einer Vorstellungsrunde zeigt.
Hi, mein Name ist Rada Sahir. Ich studiere Marketing. Meine Vision ist, ich werde Chefin des staatlichen Ölunternehmens Aramco. Und glauben Sie mir, das kann ich. Ich muss mich noch für einen Traum entscheiden, aber ich glaube, ich werde große Dinge tun, die nicht nur Frauenkultur, sondern die ganze saudische Kultur betreffen.
Not only the female culture, but the Saudi culture in general.
Ich bin Munira Samer, BWL-Studentin im letzten Jahr. Ich sehe mich als Teil der Vision 2030, die der Frau viele Möglichkeiten bietet. Und in Zukunft sehe ich mich in einer Führungsposition.
Die Vision 2030, die Saudis gern zitieren, ist ein Projekt des Kronprinzen Mohammed bin Salman, der damit das ganze Land umstrukturieren will. Aus dem ölabhängigen Rentierstaat mit ultrakonservativen Gesellschaftsregeln und einer unterbeschäftigten Jugend soll ein innovativer Weltmarktplayer mit blühender Privatwirtschaft werden. Natürlich immer noch unter der Herrschaft der Al-Sauds. Dafür braucht der Kronprinz die Frauen und deswegen eröffnet er ihnen immer mehr Möglichkeiten. Dass dies alles andere als selbstverständlich in dem Wüstenstaat ist, daran erinnert Maha Al-Mutlaq. Sie ist Leiterin des Fachbereichs Jura an der Princess Noura Universität.
Ich habe Jura hier in Saudi-Arabien studiert. Ich gehörte zur ersten Frauengruppe, die an der King Saud Universität einen Abschluss als Anwältin gemacht hat. Und wenn ich jetzt meine Studentinnen anschaue, sehe ich den riesigen Unterschied. Sie können sich ausdrücken. Sie wissen, ihre Rechte einzufordern. Sie kennen die Gesetze. Die Dinge haben sich wirklich verändert. Und ich bin stolz, ihre Fachbereichsleiterin zu sein.
And I'm really proud to be the head of their department.
Mittlerweile gehöre es auch zur Ausbildung, saudische Gerichte zu besuchen. Eine Welt, die bis vor kurzem noch ganz von Männern dominiert war. Auf Nachfrage gibt Maha Al-Mutlaq zu, dass in manchen Fällen weiterhin die Aussage einer Frau weniger zähle, da das Personenstandsrecht in Saudi-Arabien nicht kodifiziert ist, sondern auf der islamischen Scharia beruht. Aber, ergänzt eine Studentin schnell,
in manchen Fällen wird der Mann nicht als Zeuge zugelassen, sondern nur die Frau, wenn es sich auf Frauen bezieht. Sie haben also das gleiche Recht, nur in einer anderen Perspektive.
Die ersten Bereiche, in denen Frauen in Saudi-Arabien tätig wurden, waren Bildung, Medizin und der Finanzsektor, erzählt Dekanin Rada Al-Arifi. Doch mittlerweile gibt es an der Princess Noura Universität auch einen Ingenieursstudiengang. Und auch wenn an staatlichen Universitäten Männer und Frauen immer noch getrennt studieren, für die Betriebswirtschaftsstudentinnen der Princess Noura Universität gehört ein Praktikum dazu, bei dem sie in Kontakt mit Männern kommen, erklärt Dalal Al-Rubaishi, Dozentin für Unternehmensführung.
Der Wandel passiert sehr schnell, aber wir gewöhnen uns auch sehr schnell daran. Darüber sind wir selbst erstaunt. Auch in der Arbeitswelt. Es ist, als ob Frauen und Männer schon immer zusammengearbeitet hätten. Das überrascht uns ehrlich gesagt.
Bei gleicher Qualifikation werden auf jeden Fall eher Frauen eingestellt, sagen die Frauen einstimmig. Auf die Frage, ob Männer bei so viel Frauenförderung nicht eifersüchtig würden, antwortet Juristin Maha Al-Mutlaq:
Mein Mann erzählte mir neulich, er habe für einen Job eine Bewerberin und einen Bewerber interviewt. Er hielt den Mann für besser, aber sein Chef sagte ihm, nimm die Frau. Und mein Mann fragte, warum?
Rada Al-Arifi berichtet von einem Bewusstseinswechsel bei ihrem eigenen Ehemann. Als sie 2015 in Großbritannien promovieren wollte, nahm sie zunächst ihre Kinder mit, während ihr Mann wegen der Arbeit in Saudi-Arabien blieb. Weil es den Kindern in Großbritannien nicht gefiel, fasste die Familie schließlich einen ungewöhnlichen Entschluss. Al-Arifi konnte ihre Promotion in Großbritannien abschließen, während sich ihr Mann in Saudi-Arabien um die Kinder kümmerte.
Er kommt aus einer sehr traditionellen Familie. Bevor das passierte, hielt er das Versorgen von Kindern für eine unmännliche Aufgabe. Er hat nie im Ausland gelebt. Als wir uns verlobten, war ich noch an der Universität und sagte ihm, dass ich später arbeiten wollte. Daraufhin meinte er, wir haben hier keine arbeitenden Frauen. Nach einigen Diskussionen sagte er, ich hätte nicht gedacht, dass Arbeit für Frauen wichtig sein könnte. Ich dachte, da ginge es nur ums Geld.
Für ihre Studentinnen erwartet Rada Al-Arifi erstmal keine Steine auf dem Weg nach oben. Zumindest nicht in den nächsten 5 bis 7 Jahren. Schließlich räume die Regierung höchstpersönlich die Hindernisse aus dem Weg, ergänzt ihre Kollegin Hala Al-Khalaf. Allerdings gibt es da noch einiges zu tun. Dem Weltwirtschaftsforum zufolge stand Saudi-Arabien 2017 noch auf Platz 142 von 144, was die wirtschaftliche Partizipation von Frauen anging, und auf Platz 140 für den Arbeitnehmeranteil der Frauen. Einrichtungen wie die Princess Noura Universität sollen das ändern. Ihre Devise: Kommen, um zu lernen, hinausgehen, um zu führen.
And this is our slogan: In to learn, out to lead.
Damit auch ganz praktisch das Fortkommen der Frauen nicht mehr von Männern abhängt, hat die Universitätsleitung eine Fahrschule auf dem Campus eingerichtet. Über 8000 Frauen haben hier schon seit Sommer 2018 ihren Führerschein gemacht. In einem Raum warten mehrere Frauen aufgeregt darauf, ihre praktische Fahrprüfung abzulegen. Darunter ist Nuf. Sie hat vor 5 Monaten die Ausbildung begonnen, zwischendurch aber ausgesetzt, weil sie ein Kind bekommen hat. Jetzt endlich hofft sie, den Führerschein zu machen.
Alle in meiner Familie sind einverstanden. Nur meine Mutter hat Angst und hat mich nicht ermutigt. Aber ich sage mir, wenn man erwachsen wird, muss man nach seinen Bedürfnissen gehen. So bin ich selbstständig. Ich wollte mir auch schon ein Auto besorgen, aber dafür muss ich erstmal den Führerschein haben. Dann kann ich es hoffentlich kaufen.
An die Frauen, die sich schon Jahre früher für die Aufhebung des Fahrverbots eingesetzt haben und von denen viele kurz vor der Aufhebung des Verbots inhaftiert wurden, erinnert hier nichts. Man wirft ihnen vor, mit ausländischen Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben. Allerdings sind sich viele ausländische Beobachter einig, diese Frauen störten, weil eine Aufhebung des Fahrverbots wie ein Sieg für sie hätte aussehen können. Dem Kronprinzen aber ist es wichtig, dass alle ihm dankbar sind. Auch für die Journalistin Somaya Jabarti war die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen ein riesiger Schritt. Obwohl sie einräumt, dass das System der männlichen Vormundschaft für Frauen noch viel weitreichendere Einschränkungen mit sich bringt. Diese werden nun langsam abgebaut.
Frauen können ohne Zustimmung reisen. Sie können in Hotels oder an Strände gehen. Sie können arbeiten und studieren, ihren eigenen Reisepass bekommen, einen Führerschein machen, ohne Zustimmung. Was fehlt, ist das Bewusstsein dafür und dass Frauen fühlen, dass sie das Recht darauf haben und es ihnen keine Probleme bereiten wird.
Somaya Jawati war lange Zeit die einzige Chefredakteurin des Landes für die englischsprachige Online-Zeitung Saudi Gazette. Vor kurzem hat sie den Job gewechselt. Jetzt ist sie beim ebenfalls englischsprachigen Zeitung und Online-Medium Arab News als stellvertretende Chefredakteurin dafür zuständig, einen Gender-Balanced Newsroom einzurichten. Also dafür zu sorgen, dass bis Ende 2020 dort genauso viele Frauen wie Männer arbeiten. Momentan sind es nur 37% Frauen. Unter den Reportern ihres Mediums seien die Frauen aber schon in der Mehrzahl, sagt sie. Jetzt müsse sie sich das nur noch in der Redaktion und dann auch bis in die Chefetagen fortsetzen. Da allerdings gäbe es ein weltweites Problem. Nur 17% der Führungspositionen in Medienunternehmen seien von Frauen besetzt, zitiert sie eine internationale Studie. Wie viele andere Saudis betont Somaya Jabarti gern, was sich schon alles verändert hat. Auch wenn öffentliche Schulen und Universitäten weiterhin Mädchen und Jungen, abgesehen von den ersten Klassen, getrennt unterrichten.
Kein geschlechtergetrennter Ort kommt mir ansonsten in den Sinn. Männer und Frauen arbeiten zusammen und lernen zusammenzuarbeiten. Sogar im öffentlichen Sektor arbeiten viele Männer und Frauen im gleichen Büro. Ich glaube, das echte Leben übernimmt die Führung. Und im echten Leben haben Männer und Frauen miteinander zu tun. Sogar in der großen Moschee in Mekka gibt es keine Frauen- und Männerabteilung. Alle Rituale sind für Männer und Frauen gemeinsam. Symbolischer geht es wohl nicht. Ich denke, jetzt passiert, was nur natürlich ist.
Doch viele Saudis halten die Geschlechtermischung nicht unbedingt für natürlich, gerade in religiösen Dingen. Eine religiöse Feier in einem Privathaus in der Hafenstadt Jeddah. Die Menschen hier feiern den Geburtstag des Propheten Mohammed. Unten sitzt der Hausherr mit einem Religionsgelehrten und seinen männlichen Gästen. Im ersten Stock unterhält die Hausherrin die Ehefrauen der Männer. Die Gebete der Männer und ihr Lobpreis auf Mohammed werden über einen Lautsprecher nach oben übertragen. Immer wieder unterbrechen die Frauen ihre Gespräche, um ergriffen in den Sprechgesang einzustimmen. Fast in der ganzen muslimischen Welt feiert man den Prophetengeburtstag, erklärt Afaf Baharit. Hier in Saudi-Arabien gäbe es zwar einige Gelehrte, die finden, das solle man nicht tun. Schließlich habe der Prophet das auch nicht getan. Aber solche Ansichten sind ihrer Meinung nach heute in Saudi-Arabien weniger verbreitet. Zu weit allerdings dürfe man sich auch nicht von der Tradition entfernen.
In manchen Ländern tun die Menschen zum Geburtstag des Propheten Dinge, die nicht richtig sind. Zum Beispiel in Ägypten. Dort gibt es Tanz und Gesang. Frauen und Männer kommen zusammen. Zwar wird dort auch bei offiziellen Feiern an der Azhar-Universität im Fernsehen und so weiter der Prophet in schönen Worten gepriesen, aber was dort auf der Straße passiert, das gehört sich nicht.
Insgesamt aber findet Afaf Baharith die Veränderungen in Saudi-Arabien gut, besonders, dass Frauen Auto fahren dürfen. Für sie selbst sei das zwar nichts, aber alle ihre Töchter sitzen am Steuer. Das erspart den Familienkosten für die Fahrer. Bei Kleiderfragen trifft sie feine Unterscheidungen.
Das Kopftuch ist gottgegebene Pflicht, aber die Abaya ist Tradition. Unsere jungen Frauen haben deren schwarze Farbe durch andere ersetzt. Sie tragen jetzt beige, blau, braun, grau. Wichtig ist, dass sie das Gebot der Verhüllung einhalten und ihren Kopf bedecken. Und manche tun auch das nicht. 16- oder 17-jährige Jugendliche mögen ihr Haar nicht bedecken. Aber nach und nach verstehen sie das und folgen der Tradition.
Nun sind die religiösen Fragen eher eine persönliche Angelegenheit. Wichtiger ist die nach gesellschaftlicher und politischer Beteiligung von Frauen. Doch auch hier stockt der Wandel, wie eine Abstimmung im Schura-Rat zeigt, dem sogenannten saudischen Parlament, das allerdings nur beratende Funktion hat. Seit 2013 sind 20% der Ratsmitglieder Frauen. Im Sommer brachten nun einige von ihnen eine Initiative ein, auch auf kommunaler Ebene eine Frauenquote von 30% einzuführen. Der Gesetzesentwurf, der dem König unterbreitet worden wäre, scheiterte in der Abstimmung. 71 Abgeordnete waren zwar dafür, aber 5 Stimmen fehlten. Erst in 2 Jahren kann eine neue Initiative eingebracht werden. Weibliche Schura-Mitglieder hoffen nun darauf, dass das zuständige Ministerium die Initiative ergreift und Frauen in die Gemeinderäte beruft. Weiterhin wird mehr Spielraum für Frauen in Saudi-Arabien nicht erkämpft, sondern von oben gnädig gewährt.
Meine Kollegin Anne-Françoise Weber war das mit einem Einblick in die Welt der Frauen in Saudi-Arabien. Wir haben vorher schon über ihre Reise gesprochen. Mich würde ja noch zum Schluss interessieren, wie Sie die politische Lage dort einschätzen. Die Frauen sind das eine. Sie haben ja in Ihrem Beitrag gezeigt, dass die saudische Gesellschaft darauf angewiesen ist, die Frauen mehr zu beteiligen. Aber wie sieht es eigentlich mit weiblichen oder männlichen Stimmen aus, die jetzt diese Allmacht des Königshauses in Frage stellen?
Die leben gefährlich, das ist ganz klar. Gerade gestern kam wieder die Nachricht, dass 8 oder 9 Schriftsteller, Autoren, Blogger inhaftiert wurden. Manche, die ein bisschen mehr sich trauen zu sagen, vertrauen eben darauf, dass ihnen die Prominenz Schutz verschafft. Aber also gerade diese Frauenaktivistin, die ich auch im Beitrag erwähnt habe, die sich für die Aufhebung des Fahrverbots eingesetzt haben, denen hat das ja auch nicht geholfen. Die waren prominent, die waren vernetzt und sind trotzdem in Folterkellern verschwunden.
Also das heißt, dass diese Frauenförderung eigentlich auch nur so lange gilt, solange die geförderten Frauen dem Königshaus treu ergeben sind?
Ja, das gilt für Frauen wie Männer. wer sich da zu weit aus dem Fenster lehnt. Und es muss sich eben auch nochmal verschärft haben, dass früher im Königshaus unterschiedliche Positionen miteinander gerungen haben und man sich da dann eben auch eher auf der einen oder anderen Seite positionieren konnte. Mittlerweile ist wohl auch das Königshaus so gleichgeschaltet und alles auf diesen Kronprinz Mohammed bin Salman zugespitzt. Und wer eben ihn kritisiert, der hat also wirklich große Probleme.
Danke an Françoise Weber für Ihren Bericht und dafür, dass Sie für uns in den Wüstenstaat gereist sind. Dankeschön. Ich bin Ellen Hering. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.